So, guten Morgen miteinander. Ich begrüße Sie zur ersten Vorlesung Informatik 2 und das Thema in dem gesamten Semester wird sein funktionale Programmierung. Ups, ne? Sollte sich eigentlich vorwärts bewegen? Tut's auch. Ja, nee. Ja, naja, gut. So. Am Anfang wird es immer für jede Vorlesung einen Sprung geben, wo die Vorlesung begonnen hat. Wir beginnen heute natürlich ganz am Anfang. Organisatorisches will ich zumindest ein paar Dinge sagen. Sie sollten auf jeden Fall die Webseite genau lesen. Da steht alles nochmal ganz genau drauf und auch zusätzliche Dinge noch. Aber ein paar Sachen wollte ich eben hier explizit nochmal thematisieren. Die Vorlesung orientiert sich stark an diesem Buch von Simon Thompson. Das ist ein ziemlich dicker Wälzer, davon werden wir natürlich nur Teile machen. Wer lieber schlanke, aber durchaus anspruchsvollere Darstellungen liebt, dem sei sehr stark das Buch von Graham Hutton empfohlen, Programming in Haskell, was irgendwie, was weiß ich, ein Zehntel des Umfangs von dem Thompson hat, aber die Sache ein ganz Stück prägnanter darstellt. Und es gibt auch jede Menge Literatur online. Die ist nicht alles schlecht, aber wechselhaft und insbesondere natürlich nicht sozusagen mit dem Fortgang der Vorlesung abgestimmt, aber trotzdem kann ich Sie nur ermuntern, die auch anzugucken. Klausuren und Hausaufgaben. Klausur gibt es am Ende der Vorlesung, keine Midterm. Und es wird einen Notenbonus geben. Die genaue Ausgestaltung entnehmen Sie bitte der Webseite. Hier möchte ich nur noch dazu sagen, das offensichtliche Notenbonus geht natürlich sofort flöten, wenn Sie abschreiben oder abschreiben lassen. Etwas, was nochmal Ihnen verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Übungen tatsächlich ernst zu nehmen. Und von mir aus können Sie auch die Vorlesung völlig ignorieren, also meine Vorlesung hier, und nur die Übung machen. Da lernen Sie mindestens genauso viel. Und wenn Sie es umgedreht machen, nur hierher kommen und nicht in die Übungen, lernen Sie ziemlich gar nichts. So als ob Sie eine Fremdsprache lernen wollen und sich immer nur anhören, wie jemand die Fremdsprache Ihnen vorerzählt. Und dann kommen Sie in eine Prüfung und sollen selbst die Fremdsprache sprechen. Das wird nicht funktionieren. Und das kann man auch hieran sehen, an dieser Statistik, die wir jetzt über mehrere Jahre hatten. Die Wahrscheinlichkeit, die Klausur oder die Wiederholungsklausur zu bestehen, in Abhängigkeit von Ihrer Beteiligung an den an der Abgabe von Hausaufgaben. Also wenn Sie mindestens 40% Hausaufgabenpunkte hatten, war in der Vergangenheit die Wahrscheinlichkeit 100%, dass Sie eine der beiden Klausuren bestanden haben. Es haben natürlich mehr oder weniger viele Leute in der Vorlesung 40% der Hausaufgaben gemacht. Im ersten Jahr waren es eine ganze Menge, da war die Durchfallquote relativ gering. Im Jahr drauf haben die Leute gedacht, wir brauchen keine Hausaufgaben zu machen. Da hat die Statistik immer noch gestimmt, aber es waren eben nicht mehr so viele, die diese 40% erreicht haben. Und unterhalb der 40% sinkt es dann drastisch ab, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Klausur bestehen. Sie können jederzeit im www Ihren aktuellen Punktestand erfragen. Da gibt es eine Statusseite für Sie. Da steht drauf, wie viele Punkte Sie haben und auch wie Sie bezüglich des Medians bei dieser Aufgabe liegen. Jetzt was für die Leute, die nicht einfach nur die Klausur bestehen wollen, sondern die auch sich ein bisschen engagieren wollen. Es gibt einen Programmierwettbewerb. Das heißt, es wird auf fast jeder Aufgabe, auf fast jedem Aufgabenblatt oder sogar auf jedem Aufgabenblatt eine Wettbewerbsaufgabe geben. Die wird nach unterschiedlichen Kriterien bewertet und diese Bewertung fließt dann in eine Punktetabelle ein und wenn Sie Ihre Bereitschaft dazu erklärt haben, erscheint Ihr Name dann auch in dieser Punktetabelle im Internet und zwar jede Woche die Top 20 für diese Wettbewerbsaufgabe und die kumulativen Top 20 über das gesamte Semester gesehen. Und da können Sie auch in die vergangenen Semester reingucken und können dann sehen, welche Leute da besonders gut waren. Und am Ende des Semesters gibt es eine Trophäe, also für jeden der Top-K-Studenten, wobei K noch zu ermitteln ist, ist wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 10 liegen wird. Und was ist das? Achso, ja. Das ist eine Neuerung, nicht diese Box da, das ist keine Neuerung, sondern das Piazza-System, was wir dieses Semester benutzen werden, das dient dazu, damit Sie schneller Fragen stellen und Antworten bekommen können zu Fragen, zu Themen der Vorlesung. Und das ist ein Online-System, wo Sie, wenn Sie registriert sind, sich eben da einloggen können, können eine Frage stellen und dann können alle anderen Leute, die auch registriert sind, können diese Frage sehen oder können sogar benachrichtigt werden, dass eine Frage gekommen ist. Und dann können die Fragen beantwortet werden und zwar sowohl von anderen Studenten als auch von Tutoren. Es ist natürlich keine gute Idee, da Lösungen zu posten, das ist, glaube ich, offensichtlich. Und die Fragen werden auch an die Tutoren weitergeleitet. Das heißt, es werden sowohl die Tutoren sich bemühen, die Fragen zu beantworten, als auch ihre Studenten, Kollegen. Und die Idee ist, dass es nicht so eine ewig lange Sequenz von Fragen und Antworten ist, sondern dass immer eine Frage ist und dann zwei Arten von Antworten, eine von Studenten und eine von Tutoren. Und die können dann noch verbessert werden. Das heißt, sie müssen dann nicht einen ewig langen Sermon lesen, sondern hoffentlich steht dann irgendwann die definitive Antwort für ihre Frage dort. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Schauen Sie es an. Das ist online, das System. Und da können Sie direkt hingehen. Oder Sie gehen auf die Vorlesungsseite. Und da ist auch ein Link zu Piazza. Und wenn Sie es über die Vorlesungsseite gehen, dann brauchen Sie sich auch gar nicht extra einzuloggen. Geht das über Moodle. Und Sie können dann Ihre Moodle-Kennung benutzen. Genau. Also das ist ein bisschen experimentell. Das hängt auch mit an Ihnen, wie gut das funktioniert, je nachdem, wie viele Fragen und Antworten Sie stellen. Und funktioniert aber erst, sobald Sie zur Übung angemeldet sind. Vorher haben Sie da keinen Zugang. Gut, dann natürlich ganz wichtig, wir werden die Programmiersprache Haskell ausschließlich verwenden in dem Kurs und deswegen brauchen Sie natürlich, müssen Sie sich die Haskell, den Haskell Compiler installieren und wir erwarten, dass Sie, bevor Sie in die erste Übung kommen, tatsächlich die Installation zu Hause gemacht haben oder wenn Sie Probleme haben mit dem Glasgow Haskell Compiler, dann bitte, es gibt zwei Beratungstermine, wo Sie hingehen können und die helfen Ihnen mit der Installation. Einer heute direkt nach der Vorlesung von 10 bis 12, die Räume stehen im www und der andere am Montag zwischen 10 und 1. Und es wird wirklich erwartet, wenn Sie zur Übung kommen, dass es dann losgehen kann und dass wir nicht dann die Installation starten. Das heißt, die Tutoren leisten in den Übungen keine Hilfestellung mehr. Das ist, Sie müssen sicherstellen, wenn Sie da hinkommen, dass Sie es entweder zu Hause gemacht haben oder hier in der Beratung sich haben helfen lassen. Ja, das war es eigentlich, was ich zum Organisatorischen sagen wollte. Also die Punkte, die mir besonders wichtig waren. Gibt es da noch Fragen von Ihnen soweit? Scheint nicht zu sein, dann steigen wir doch am besten ein. Ja, also erstmal ein paar Worte, was heißt funktionale Programmierung überhaupt? Was ist die zugrunde liegende Idee? Und die zugrunde liegende Idee kommt natürlich in dem Wort Funktion zum Ausdruck, dass alles, was Sie in diesen Programmiersprachen schreiben, sind Funktionen im mathematischen Sinne. Das heißt, die Ausgabe ist eindeutig bestimmt durch die Eingabe und die Eingabe sind allein die Parameter der Funktion. Das heißt, Sie haben nicht irgendwelche globalen Variablen, die auch noch das Verhalten der Funktion beeinflussen, sondern Sie können an der Parameterliste schon genau sehen, ah ja, die Funktion hängt genau von diesen drei Parametern ab. So wie eben auch die Sinusfunktion nur von ihrem Parameter abhängt und nicht noch von der Tageszeit. Wie berechnet man was in dieser Programmiersprache? Einfach, indem man Funktionen auf Argumente anwendet. Das ist der Basisberechnungsschritt. Beispiel, wenn Sie in Haskell die Summe der ersten 10 Zahlen ausrechnen wollen, dann ist das hier eine besonders kompakte Art, das zu machen. Sie wenden die Funktion sum, das ist eine Funktion, die eine Liste nimmt und alle Elemente der Liste aufaddiert, auf die Liste 1 bis 10 an. Das heißt, das ist eine Haskell-spezifische Notation, um Listen von Zahlen aufzuschreiben. Vergleichen Sie das mit in Java. So würden Sie es in Java hinschreiben. Das heißt, in Haskell ist eben wirklich alles, was Sie machen, sind Funktionen aufrufen mit bestimmten Argumenten und was Sie zurückgeben, ist eben das Ergebnis der Berechnung. Na, also das geht immer noch nicht. Zweites Beispiel, können Sie sich mal einen Moment angucken. Wahrscheinlich werden Sie die Funktion kennen, aber jetzt nicht unbedingt erkennen können, weil die Funktionsdefinition natürlich Operatoren wie plus benutzt, von denen Sie nicht wissen, was sie genau bedeuten. Aber gucken Sie trotzdem mal hin. Also es ist eine rekursive Funktion und die arbeitet auf Listen. Und im zweiten Fall, in der zweiten Gleichung, da werden eben die Liste, die Eingabeliste XS wird zerlegt in zwei Teillisten und die werden dann rekursiv behandelt und dann wird das Ergebnis wieder zusammengefügt. Und wenn Ihnen das Schema bekannt vorkommt, dann ist das nicht ganz zufällig, weil das ist die Quicksort-Funktion. Das ist also so die abstrakte mathematische Formulierung von Quicksort, wo Sie, wenn ich es jetzt nochmal erläutern kann, geht das wenigstens? Nö, auch nicht. Ach, dann ist die Batterie alle. Das erklärt natürlich vieles. Ich muss es anschalten, nicht aus. Okay. Ja, also, warum ist das Quicksort? Das sagt eben, Quicksort von der leeren Liste ist die leere Liste. Und wenn Sie Quicksort haben von der Liste, die mit dem Element beginnt und dann eine Restliste kommt dahinter, dann sortieren Sie zwei Teillisten rekursiv und fügen die dann, das ist das Zusammenfügen von Listen hier, dieses Plus, fügen Sie zusammen und in die Mitte schreiben Sie X. Und diese beiden Teillisten Ys und Zs, das sind gerade die Elemente, die kleiner gleich dem X ist, X sind und die Elemente, die größer als X sind. Müssen Sie jetzt nicht unbedingt im Detail verstehen, aber das ist einfach ein sehr schönes Beispiel für eine rekursive Funktion in Haskell. Wenn Sie Fragen haben, bitte mich jederzeit unterbrechen, das ist mir lieber, als wenn Sie die Fragen haben und nichts sagen und dann nachher die Dinge nicht richtig verstanden haben. Das ist eine Quicksort-Funktion in Java. Dazu muss ich nichts sagen, Sie kennen Java. Der Vergleich ist eigentlich auch ziemlich offensichtlich. Und da gibt es ein wunderschönes Zitat zu dieser Art von Vergleich vom Herrn Tony Hoare in seiner Dankesrede, als er den Turing Award bekam. Und zwar schreibt er, "There are two ways of constructing a software design. One is to make it so simple that there are obviously no deficiencies. The other way is to make it so complicated that there are no obvious deficiencies." Zumindest mir fällt mir jetzt hier nichts auf. Und das ist eben genau die Essenz dessen, was ich Ihnen dieses Semester beibringen möchte, Programme zu schreiben, die eben möglichst nah an der intuitiven Idee sind und daher möglichst möglichst leicht als richtig zu erkennen sind. Natürlich ist das auch in Haskell kein Automatismus. Wenn Sie ein Haskell-Programm hinschreiben, ist es richtig. Das ist natürlich Quatsch. Auch Haskell-Programme können sehr groß werden und dann werden sie genauso unübersichtlich wie entsprechende Programme in anderen Sprachen. Aber sie werden halt nicht so schnell so groß. Und wenn sie größer werden, haben sie trotzdem bessere Strukturierungsmöglichkeiten. Was sind denn die Charakteristika von funktionalen Programmen? Mir geht es auch hier darum, dass Programme elegant sein sollten und nicht einfach irgendwie etwas, was man da hinkotzt und was hoffentlich funktioniert, sondern was wirklich einen auch als dessen Eleganz des Algorithmus einen anspricht. Sie sind sehr ausdrucksstark, sie sind sehr prägnant, dass sie eben mit möglichst wenig Operationen sehr prägnant ihre Algorithmen ausdrücken können. Sie sind vergleichsweise lesbar und sie sind auch relativ vorhersehbar, funktionale Programme. Vorhersehbar in dem Sinne, dass sie eben reine Funktionen sind. Das heißt, das Verhalten ist nur von den Parametern bestimmt und eben nicht, Sie müssen noch 1000 globale Variablen im Hinterkopf haben, wie die jetzt gerade gesetzt sind, sondern Sie sehen genau vor sich, was ist denn jetzt, was sind die Parameter, von denen die Funktion abhängt. Und es gibt eben keine Nebeneffekte, die dann, Sie rufen eine Funktion auf und denken, ich lasse mir nur irgendein Ergebnis berechnen, aber in Wirklichkeit macht die Funktion auch noch, ändert irgendwas anderes im globalen Speicher und dann ist die Sache schon sehr undurchsichtig. Und das ist auch etwas, was mir hier wichtig ist, man kann auch tatsächlich Beweise über Programme führen mit sehr einfachen mathematischen Mitteln. Und das wird auch ein Inhalt der Vorlesung sein. Was ist das Ziel der funktionalen Programmierung? Ist eben Programme möglichst auf einer möglichst hohen Abstraktionsebene zu schreiben. Das heißt, nicht auf der Ebene von Bits und Bytes of Pointers, sondern eben auf gesamten Datenstrukturen zu agieren. Und was ganz wichtig ist, eben die Zeit zu minimieren, Programme zu lesen und zu schreiben. Das heißt, es ist mir nicht so wichtig, dass die Programme das Letzte an Effizienz aus der Maschine rauskitzeln, weil in ein paar Jahren werden Maschinen sowieso wieder schneller sein oder einen größeren Parallelisierungsgrad haben. Das heißt, die Maschinen werden besser, sie werden nicht besser. Ihre intellektuelle Kapazität ist einfach beschränkt und meine genauso. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass man Programme, dass man Programmiersprachen hat, die eben diese intellektuelle Kapazität nicht überfordern. Die Maschinen zu überfordern, ist weniger ein Problem, wie gesagt, weil da gibt es immer noch Möglichkeiten, die Effizienz zu verbessern. Und nicht zuletzt eben auch gesteigerte Vertrauen in die Korrektheit von Programmen, indem man eben eine einfache Syntax hat, eine einfache Semantik und Programme sind daher leichter zu verstehen, zu testen auch. Wir werden ein Testwerkzeug sehr intensiv benutzen hier, das heißt QuickCheck, was einem eben sehr schnell Testbeispiele, genauer gesagt Gegenbeispiele auch liefert. Und wir werden dann die Programme im Endeffekt aber auch korrekt beweisen, nicht nur testen. Ein bisschen zur Geschichte der funktionalen Programmierung. Das beginnt in den 30er Jahren und zwar mit einem der Urväter der Informatik, dem Herrn Church, und der hat das sogenannte Lambda-Kalkül entwickelt. Und das ist der Kern aller funktionalen Programmiersprachen. Wir werden dann klein wenig von sehen. Meistens ist in Haskell, sozusagen sind die Lambdas ein bisschen versteckt, aber im Prinzip ist auch Haskell eine Instanz dieser Programmiersprache, die Herr Church in den 30er Jahren entwickelt hat. Und das ging damals eben darum, überhaupt zu definieren, was heißt es denn, dass irgendwas berechenbar ist. Und seine Antwort war eben, berechenbar ist es, wenn es in diesem Lambda-Kalkül definierbar ist. Und die andere Alternative ist sind die Turing-Maschinen. Das war Turings Antwort auf die Frage, wann etwas berechenbar ist. Und dann haben sie eben gezeigt, dass das im Prinzip dasselbe ist, nur in verschiedenen Sprachen definiert. Und im Prinzip könnte man sagen, die Turing-Maschinen, daraus ist Java geworden oder C und aus dem Lambda-Kalkül ist dann Haskell geworden. Und eine echte Programmiersprache wurde dann aus dem Lambda-Kalkül erst in den 50ern. Da hat der John McCarthy damals in Stanford Lisp entwickelt. Die erste funktionale Programmiersprache, die es weiterhin auch gibt, die auch weiterhin sowohl im kommerziellen als auch im universitären Bereich eingesetzt wird. Also zum Beispiel in Freiburg wird die Anfängervorlesung mit einer Variante von Lisp gehalten. Und ein ganz wichtiger Meilenstein ist dann in den 70er Jahren war Robin Milner, ein auch sehr berühmter Informatiker. Der hat dann die erste, sagen wir mal, moderne funktionale Programmiersprache entwickelt. Die nannte sich damals ML. Gibt es immer noch, heißt immer noch ML, oder genau gesagt Standard ML inzwischen. Und die hatte einige wirkliche Erneuerungen gegenüber Lisp. Also insbesondere hatte die Typen, Lisp hatte keine Typen. Und es hatte auch Typinferenz, das heißt, dass die Typen automatisch ausgerechnet wurden. Man musste es also nicht hinschreiben. Und dann eine Weiterentwicklung von ML ist die Programmiersprache Haskell, die dann 1987 aus der Taufe gehoben wurde und sich immer noch in der Entwicklung befindet. Das heißt, es wird immer noch weiter dran rumgeschraubt und immer noch mächtiger gemacht, insbesondere im Typsystem. Und die hat im Prinzip auf ML aufgebaut, aber hat gesagt, wir machen jetzt eine neue Version von ML, die einige Dinge hat, die ML eben nicht kann. Insbesondere ist die Sprache lazy. Was das genau heißt, werden wir erst im Laufe der Vorlesung erfahren. Und das wird uns auch eigentlich gar nicht so tangieren. Und die beiden Haupterfinder, kann man kaum sagen, ja, doch Entwickler hinter der Sprache sind der Phil Wadler auf der linken Seite, der ist jetzt Professor in Edinburgh, und der Simon Peyton-Jones auf der rechten Seite, der arbeitet bei Microsoft Research in Cambridge. Und insbesondere Simon Peyton-Jones ist eigentlich, kann man sagen, über die letzten 10 Jahre hinweg so der Hauptentwickler mit diversen anderen Leuten, aber er ist so die, der das immer vorantreibt, die Haskell-Entwicklung. Haskell ist natürlich nicht die einzige funktionale Programmiersprache. Ich hatte eben schon Lisp und ML erwähnt. Es gibt auch kommerzielle Varianten, F-Sharp von Microsoft. Da kann man sagen, das ist ML für die Massen. Das heißt, das ist auch relativ nah an der ML-Programmiersprache, aber eben mit Verbindungen zu .NET und allem Möglichen, die es eben für Microsoft-Programmierer auch oder .NET-Programmierer interessant macht. Dann gibt's Erlang, die wurde bei Ericsson entwickelt, um der Komplexität von Telekommunikationssystemen Herr zu werden. Und das ist eine verteilte Programmiersprache, verteilte funktionale Programmiersprache. Hat nicht dieselbe akademische Reinheit, wie das vielleicht Haskell hat, aber hat eine erhebliche kommerzielle Benutzung. Und als jüngstes Kind gibt es da die Scala-Programmiersprache. Die wurde von Martin Oderski an der EPFL in Lausanne entwickelt. Und ich schreibe hier, das ist Java plus funktionale Programmierung. Aber eigentlich wird Scala meist eher umgedreht verkauft und benutzt. Das ist funktionale Programmierung, wo man auch Scala-Elemente drin haben kann. Das heißt, primär ist die Idee, dass man eben da funktional programmiert, aber dass man das nicht dogmatisch betrachtet, sondern an den Stellen, wo man tatsächlich einen globalen Zustand braucht, dass man den dann auch zur Verfügung hat. Und das ist eine Sprache, die zunehmend an Popularität gewinnt. Funktionale Programmiersprachen an sich machen nur einen kleinen Teil des Marktes an Programmiersprachen aus, aber wenn es um Konzepte geht, haben sie andere Programmiersprachen sehr stark beeinflusst. Also zum Beispiel Garbage Collection. Garbage Collection wurde zuerst entwickelt in den 50er Jahren für Lisp und alle Leute haben gemeint, was für ein Schwachsinn. Nur auch noch in den 70er Jahren, als C kam, wollte keiner Garbage Collection haben. Und dann plötzlich, als Java kam, war Garbage Collection nicht nur in Java, sondern auch in anderen Programmiersprachen plötzlich zum Standard geworden. Higher-Order Functions, also Funktionen, die selbst Funktionen als Argumente nehmen können und Funktionen als Resultate zurückgeben, gibt es inzwischen auch in anderen Programmiersprachen. Zuerst geht es auf Lisp zurück. Generics, das heißt, dass man sowas wie generische Klassen zum Beispiel haben kann, hatte Java ursprünglich nicht, hat es irgendwann dann bekommen unter dem Einfluss der funktionalen Programmierung. Das heißt, Phil Wadler hat das mit eingeführt in Java. Listenkomprehension ist etwas, was aus Haskell kommt, was es inzwischen in vielen anderen Programmiersprachen gibt. Typklassen, ein spezielles Konzept von Haskell, das ist inzwischen auch in C++ unter dem Namen Concepts drin. Das heißt, die haben einfach eine sehr starke Einfluss auf Programmiersprachen aus verschiedensten Bereichen gehabt, die funktionalen Programmiersprachen oder die Konzepte funktionaler Programmiersprachen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier funktionale Programmierung unterrichten, weil es uns nicht darum geht, dass Sie bestimmte funktionale Programmiersprachen können. Also ich hätte genauso Scala nehmen können oder ML oder OCaml. Das ist sozusagen, da darf man jetzt nicht zu dogmatisch sein und denken, nur eine Sprache ist das, die reine Lehre. Aber die Konzepte, die da drin sind, sind das Entscheidende. Und das Programmierkonzept der funktionalen Programmierung ist eben genauso fundamental wie OO-Programmierung. Ich würde sogar sagen, noch fundamentaler, weil es noch um, was weiß ich, 100-200 Jahre älter ist. Und funktionale Programmierung ist inzwischen überall. JavaScript ist im Kern eine funktionale Programmiersprache. Scala, Erlang, F-Sharp sind alle Programmiersprachen, die zwar auch den imperativen Stil zulassen oder sogar OO-Stil zulassen, aber die eigentlich primär funktionale Sprachen sind. Und zuletzt eben auch, weil Java, C und C++-Programmierer gibt es also wie Sand am Meer. Und wenn Sie sich ein bisschen auszeichnen wollen, dann sollten Sie auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und nicht einfach nur wieder die nächste Variante von C++ können oder sowas, sondern eben ein wirklich fundamental anderes Konzept. Und meine Behauptung ist, dass die Konzepte der funktionalen Programmierung, selbst wenn Sie in einer anderen Programmiersprache programmieren, dass Sie dadurch einen anderen Programmierstil bekommen und Sie dadurch einfach ein besserer Programmierer werden. Und zuletzt geht es mir eben auch darum, dass Programmierung nicht einfach nur immer eine Aneinanderreihung von irgendwelchen kryptischen, magischen Aussprüchen ist, wie Public Static Void, sondern dass das wirklich sehr konzise, prägnante Konzepte dahinter stehen, die nicht in wahnsinnig viel syntaktischen Zucker verpackt werden müssen. Das sind also die Motivationen von meiner Seite. Und damit sind wir auch am Ende dieses einführenden Teils. Soweit noch Fragen, was das, die Prinzipien betrifft. Ansonsten würden wir gleich mit Haskell einsteigen. Gut, dann vielleicht können wir das Ding hier noch wegmachen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich das wegmache, dann steht die Vorlesungsaufzeichnung, geht dann kaputt. Ah, doch. Ja, ich glaube, das ist besser. Okay. Wir müssen ein paar notationelle Konventionen festmachen. Also es gibt diese Schreibweise E, Doppelpunkt, Doppelpunkt, T, wobei E ein Ausdruck ist, also etwas, was man berechnen will, und T ein Typ. Und das ist nichts anderes als die Aussage, der Ausdruck E ist wohlgetypt und hat den Typ T. Und was gibt es für Typen? Die Typen lehnen sich an den Typen aus der Mathematik an, allerdings ein bisschen anders. Hier sehen Sie schon das erste Beispiel. Wenn Sie eine Funktion haben in der Mathematik, die eben eine Menge, die Elemente von einem Paartyp nimmt, von dem Paartyp A Kreuz B und ein Resultat aus dem Typ C zurückgibt, dann würden Sie das in der Mathematik wie rechts schreiben und in Haskell würden Sie es da wie links schreiben. Das heißt, abgesehen von dem Doppelpunkt, der jetzt zum Doppelpunkt Doppelpunkt geworden ist, ist der zweite Unterschied, dass Sie da kein Kreuzprodukt drin haben, sondern dass Sie das als iterierte Funktion beschreiben. Nehmen Sie das jetzt erstmal einfach als Konvention hin und wir werden mit der Zeit noch verstehen, was da genau dahinter steht. Das ist im Prinzip ein etwas allgemeinerer Typ, mit dem kann man ein bisschen mehr machen als mit dem hier. Aber es ist wirklich kein gravierender Unterschied. Und wie sieht Funktionsapplikation, also die Anwendung einer Funktion auf Ihr Argument aus? In der Mathematik schreiben Sie einfach Funktionsname und dann in Klammern das Argument. In Haskell schreiben Sie die beiden Dinge einfach direkt nebeneinander. Funktionsname und dahinter das Argument. Natürlich brauchen Sie in Haskell unter Umständen auch Klammern, um die Strukturierung des Ausdrucks klar zu machen. Aber jedenfalls, wenn Sie alleine eine Funktion und ein Argument haben, schreiben Sie die nebeneinander. Die Klammern sind erstmal nicht notwendig. Wenn Sie in der Mathematik eine Funktion haben mit zwei Argumenten, schreiben Sie eben f von a, b. In Haskell schreiben Sie einfach f, a, b. Das heißt, auch hier wieder keine Klammer und keine Komma, sondern alles einfach hintereinander geschrieben. Das ist eine Konvention und die muss man einfach jetzt ein bisschen lernen. Wenn Sie jetzt f von g von b haben in der Mathematik, dann müssen Sie auch in Haskell Klammern schreiben. Denn wenn Sie jetzt hier in dem Ausdruck, also hier, so müssen Sie jetzt in Haskell schreiben. Das heißt, g wird angewandt auf b. Und das Ergebnis ist dann das Argument für f, genau wie hier auch, nur mit etwas anderer Klammerung. Und wenn Sie die Klammern weglassen würden, dann wäre das was anderes. Wie würde sich das dann lesen, wenn die Klammern wegfielen bei dem f von gb? Genau, dann würde das so aussehen, als ob f eine Funktion mit zwei Parametern wäre und der erste Parameter ist g und der zweite ist b. Aber das ist eben genau nicht das, was Sie meinten. Und an der Stelle brauchen Sie eben trotzdem Klammern, aber ein bisschen weniger Klammern als sonst. Hier noch ein zweites Beispiel. Hier ist jetzt f eine Funktion, die tatsächlich zwei Argumente nimmt. Und hier kriegen Sie diese geschachtelten Tupel. Hier kriegen Sie nur das erste Argument ganz normal, das zweite wieder geklammert. Ich glaube, das ist durchaus verständlich. Dann ganz wichtig, das ist etwas, was einen am Anfang leicht verwirren kann. Präfix, also Präfix-Applikation, wo Sie eine Funktion vor Ihr Argument schreiben, bindet stärker als Infix-Applikation. Was ist Infix? Infix sind so Dinge wie Plus. Das heißt, wenn Sie schreiben f von a plus b, dann ist implizit das hier gemeint, Sie wenden F von A an und addieren B dazu und nicht das hier. Das heißt eben, diese Anwendung von F von A, F auf A, diese Präfixanwendung, die bindet stärker als die Infixanwendung von dem Plus hier. Also erstmal das hier und dann kommt das Plus und B. Und das ist auch wieder eine Konvention, die man lernen muss. Was gibt's für Typen? Fangen wir wie üblich mit dem simpelsten Typ an, den boolschen Werten. Und vordefiniert sind die Konstanten true und false und die Operation not und oder und Gleichheitsvergleich. Das ist ziemlich ähnlich wie in vielen anderen Programmiersprachen. Jetzt gleich mal ein Beispiel einer Funktionsdefinition. Wie definiere ich auf boolschen Typen eine neue Funktion? Und in dem Fall will ich das exklusive Oder definieren. Und das ist erstmal die erste Zeile, die Funktion deklariert, also den Namen gibt und den Typ der Funktion. XOR soll eben seine Funktion, die zwei boolsche Werte nimmt und einen boolschen Wert wieder zurückgibt. Und das ist eine mögliche Definition. Ich sage eben, was ist exklusiv oder? Ja, das ist dasselbe wie x oder y und nicht x und y. Das heißt, es soll eben einer von beiden wahr sein, aber nicht beide wahr sein. Das ist eine mögliche Definition des exklusiven Oders. Und das ist eben jetzt auch schon die vollständige Funktionsdefinition. Eine Zeile für die Deklaration für die Funktion und eine Zeile, wo Sie die Gleichung angeben, wie sich die Funktion verhält. Sie können es auch anders machen. Das ist etwas, die Definition sieht jetzt nicht unähnlich aus wie in Definitionen auch anderen konventionellen Programmiersprachen. Die nächste sieht durchaus anders aus. Das ist eine andere Variante. Und zwar benutzen wir etwas, das nennt sich Pattern Matching. Und zwar gebe ich jetzt nicht einfach eine Gleichung an mit zwei Parametern x und y, sondern ich gebe mehrere Gleichungen an, die sagen, wenn die Argumente bestimmte Form haben, wie verhält es sich dann? Und ich gebe jetzt in dem Fall genau vier Gleichungen an, die geben nämlich gerade die vier Möglichkeiten an, wie die Argumente von XOR aussehen können. Die können eben true oder false sein. Und die erste Gleichung sagt eben, wenn beide Argumente true sind, dann ist das Ergebnis false. Die zweite sagt, wenn das erste true ist, das zweite false ist, dann ist das Ergebnis true. Beim dritten ist es nur dual. Und das letzte sagt eben, naja, wenn beide Argumente false sind, dann ist auch das Ergebnis false. Und das sind zwei mögliche Definitionen in dieser Programmiersprache. Ich würde jetzt gar nicht behaupten, dass eine besser ist als das andere. Die eine Definition ist ein bisschen prägnanter, die erste. Das zweite ist allerdings, da sieht man jetzt ziemlich sofort, wenn man hinguckt, ah ja, das ist das Verhalten und muss sich vielleicht nicht ganz so mit den Operatoren, muss sich nicht so mit den Operatoren und oder und nicht auseinandersetzen und deren Komposition. Und jetzt kommt natürlich auch vielleicht die Frage auf, ja, ist das denn dasselbe? Definieren die beiden Funktionen XOR und XOR2 tatsächlich die gleiche Funktion? Und das kann man natürlich durch Ausprobieren aller vier Werte machen, aber man kann es auch automatisch testen lassen. Und das sollte ich noch sagen, bei Pattern Matching, also die Muster nach Musterabgleich wird da oft gesagt, dass Sie eben gucken, welches Muster passt jetzt auf die aktuellen Parameter. Und die Gleichungen hier sind geordnet. Das heißt, die werden nach und nach probiert. Zuerst wird probiert, wenn Sie eine Funktion aufrufen, passt die erste Gleichung, dann wird probiert, passt die zweite und so weiter. In dem Fall ist es natürlich völlig egal, weil nur genau eine Gleichung passen kann. Jetzt die Frage eben, ist XOR von XY dasselbe wie XOR2 von XY? Und dann können wir gleich mal hier das Quick-Check, diesen Quick-Check-Testrahmen benutzen. Und das ist eben etwas, was auch in den Übungen immer wieder Aufgabe sein wird. Sie sollten also, wenn Sie Quick-Check benutzen, am Anfang Ihrer Datei ein import-test.quick-check machen, dann kriegen Sie diesen Rahmen mit reingeladen. Und dann müssen Sie irgendwo definieren die Eigenschaften, die Sie testen wollen oder testen lassen wollen. Sie müssen dann nicht selbst testen, das wird automatisch gemacht. Und die Eigenschaft, die wir hier testen lassen wollen, ist die Eigenschaft, ist XOR von XY dasselbe wie XOR2 von XY. Das heißt, wir definieren jetzt hier Der Name ist eine reine Konvention, Prop XOR 2, das hätte ich auch sonst wie nennen können. Ich definiere eine Eigenschaft XOR 2, die hängt von zwei Werten ab und die Eigenschaft ist eben, dass der Aufruf von XOR von XY denselben Wert gibt für, wie XOR 2 von XY. Und Sie wollen natürlich im Endeffekt wissen, ist diese Eigenschaft immer wahr, also für alle Elemente, für alle Werte von X und Y. Ja, das ist eine reine Namenskonvention mit dem Prop. Aber sollten Sie auch beibehalten, damit wir auch immer bei der Korrektur immer sehen, was genau gemeint ist. Und jetzt können wir das mithilfe des Glasgow Haskell Compilers, und das I steht für interaktiv, auch tatsächlich checken lassen. Da war eine Frage, ja? Die Einrückung ist notwendig, da werde ich nochmal drauf eingehen später. Ja. Und jetzt würden Sie an der Stelle, da ist noch eine Frage. Die Gleichheit hier, die wird immer nur für spezielle Werte geprüft. Das heißt, Sie werden versuchen eben, oder dieser Quick-Check-Rahmen hier, also dieser Aufruf hier wird jetzt, also hier passiert keine symbolische Rechnung, sondern es wird immer nur mit konkreten Werten gerechnet. Und zwar dieser Aufruf hier, also das ist jetzt Ihre Eingabe in das Haskell-System, Sie rufen auf die Quick-Check-Funktion, die kriegt als Eingabe den Namen, das ist ja nichts anderes als eine Funktion, die Sie hier definiert haben, eine Funktion von zwei Argumenten. Und jetzt wird intern diese Funktion mit allen möglichen Testdaten aufgerufen, mit allen möglichen Testdaten für X und Y. Wenn ich jetzt sage allen möglichen, dann meine ich damit nicht allen möglichen Sinne von das gesamte Universum wird abgesucht, weil bei unendlichen Typen kann man das natürlich nicht machen, sondern es wird zufällig geprüft. Und dann sagt das in dem Fall, das System wird sagen, ja, wir haben 100 Tests gemacht mit 100 verschiedenen Werten für X und Y, haben wir diese Funktion hier aufgerufen, diese Prop XOR 2, und immer kam der Wert true zurück. Und das ist natürlich kein Beweis. Und da es nur endlich viele Werte gibt, könnte man auch hier nur die vier Werte ausprobieren und dann hätte man einen Beweis, dass die Funktionen beide sich gleich verhalten. So clever ist das System aber nicht. Das ist also, das macht grundsätzlich nur zufälliges Testen. Aber in fast allen Fällen werden Sie eben einen unendlichen Eingabebereich haben und deswegen ist es auch genau das Richtige. Und ja. Quick-Check ist also ein essentielles Tool für Haskell-Programmierer und es ist Teil der Vorlesung eben auch zu lernen, wie man damit umgeht. Und es ist also wirklich absolut unersetzlich für Regressionstests, dass Sie eben, wenn Sie Ihre Funktion ändern, dass Sie immer auch noch eine Menge von Eigenschaften der Funktion haben, die dann gleich beim nächsten Test alle nochmal getestet werden, ob die Funktion auch weiterhin diese Eigenschaft hat, nachdem Sie die geändert haben. Und ja, das habe ich schon gesagt. Und es hilft eben wirklich dramatisch Fehler zu vermeiden beziehungsweise Fehler zu finden. Und das ist so das Motto der Vorlesung, also jede nicht ganz triviale Funktion sollte immer gleich mit einem oder mehreren Quick-Check-Tests kommen, also Tests, die irgendwelche Eigenschaften abtesten und die dann Teil des Programmcodes sind und dann in Regressionstests mit ausgeführt werden können. Und wie sehen solche Tests aus? Das hier ist ein ganz typischer Test, wenn Sie eine Funktion f haben. Dafür haben Sie eine sehr naive, ineffiziente, aber ziemlich verständliche Implementierung. Und dann haben Sie eine sehr ausgefuchste und effiziente Implementierung, wo Sie aber nicht so ganz sicher sind, ob die auch stimmt. Und dann ist eben ein Test, dass Sie sagen, testen eben, ob die effiziente Funktion für alle Parameter x und y dasselbe zurückgibt wie die naive Funktion xy. Das ist also eine Möglichkeit, um zu gucken, ob Ihre effizienten Funktionen auch das Richtige machen. Natürlich gibt es auch andere Eigenschaften, die man testen können möchte, aber das ist so ein Standardbeispiel von einer Eigenschaft. Und das gucken wir uns jetzt tatsächlich mal an einem konkreten kleinen Programm an. Na, wo ist es? Das sollte ich auch ein bisschen größer machen. So, das müsste jetzt lang. Hier sehen Sie im oberen Teil nochmal genau das, was Sie eben auch in den Folien gesehen haben, die beiden Funktionsdefinitionen und dann diese PropXOR2-Eigenschaft. Und ne, das ist vielleicht, na, das ist nicht gut. Augenblick. So. Und ich habe den natürlich installiert. Wenn Sie den aufrufen, dann lädt er erstmal ein paar Dateien rein. Und jetzt laden wir die Datei, die wir eben angeguckt haben. Und da gibt es eben dieses Standardkommando und Kommandos für den Haskell-Interpreter. Die werden immer, fangen mit einem Doppelpunkt an und dann im Namen. Und wir können die Namen auch abkürzen. Ich habe jetzt einfach das Load, das ist das einzige Kommando, was mit L anfängt. Deswegen können Sie auch einfach Doppelpunkt L schreiben. Und was wollen Sie laden? Nun, die Datei v1.haskell, da Sie natürlich immer Haskell-Dateien laden wollen im Haskell-Interpreter, können wir das auch weglassen und können einfach nur einfach schreiben load v1 und dann hat er das reingeladen und kompiliert und dann können Sie eben diese Fragen stellen, also Sie können natürlich auch jetzt konkrete Fragen stellen, was ist denn der Wert von XOR von true und false und da muss er jetzt tatsächlich noch ein bisschen linken und dann kam am unten dann die Antwort true. Und Sie können dasselbe auch noch, wenn Sie es nochmal wiederholen, das nächste Mal mit true, true zum Beispiel, dann kommt die Antwort sofort, weil er jetzt das Linking alles gemacht hat. Das heißt, Sie können ja jetzt einfach interaktiv Ihre Funktionen ausführen, indem Sie die eintippen. Und jetzt können Sie eben auch die Frage an das Quick-Check-System stellen, wobei ich fange das jetzt mit großem oder kleinem C, Q an. Ups. Gucken wir gerade mal. Das ist klein Q, okay. Ach so, hätte es ja auch sein müssen, das hätte ich brauchen. Ja. Und das war dann Prop XOR 2, glaube ich, hieß das Ding. Und jetzt passiert genau das, was ich auf der Folie schon Ihnen gezeigt hatte. Das sagt, okay, alle 100 zufällig generierten Tests, mit denen ich Prop XOR 2 aufgerufen habe, sind erfolgreich durchgelaufen. Ich konnte also kein Gegenbeispiel finden. Was passiert? Wir können ja jetzt mal rausgehen. Und dann machen wir mal. Ich modifiziere die Funktion gerade mal. Ich mache jetzt einfach mal einen Fehler rein, dass ich sage XOR von true und true ist true. Jetzt hat er es geladen, die modifizierte Datei. Und wenn ich jetzt das Quick-Check aufrufe, dann sagt er tatsächlich unten in den letzten Zeilen failed, falsifiable, after one test. Und zwar true, true sind eben die beiden Eingaben. Und er hat gefunden, für diese beiden Eingaben haben sich die Funktionen XOR und XOR2 eben nicht gleich verhalten, weil ich die Funktion XOR2 modifiziert hatte und eben im Falle true, true das falsche Ergebnis zurückgeliefert habe. Und diese Art von Rückgabe ist natürlich die, die man sich von QuickCheck erhofft, dass es tatsächlich irgendwelche Fehler findet. So. Noch Fragen dazu, zu diesem QuickCheck? Dann gehen wir wieder zurück zu den Folien. Ach so, vielleicht noch was Kleines. Gehen wir noch mal raus. Ich habe hier nämlich noch mehr. Ich habe noch eine zweite Eigenschaft hier. Das ist die Frage oder die Testeigenschaft. liefert XOR von XY immer denselben Wert zurück wie nicht X gleich Y. Wer glaubt ja? Feiglinge, Sie haben recht. Das ist das Gleiche. Also Sie müssen auch durchaus dürfen dann die Hand heben. Und das ist durchaus was, was man auch wissen sollte, dass XOR dasselbe ist wie Ungleichheit. Und das kann man natürlich mit QuickCheck jetzt genauso nicht nachweisen lassen, aber zumindest man kann sehen, dass QuickCheck auch bei 100 Versuchen kein Gegenbeispiel findet. Gut. Booleans haben wir jetzt gehabt. Was gibt's nächstes? Integers. Und der Typ Integer ist tatsächlich der Typ der Integer beliebiger Größe, also ohne beschränkte Präzision. Und vordefiniert sind die üblichen arithmetischen Operatoren, plus, minus, mal. Das ist die Exponentialfunktion. Dann natürlich Diff und Mod, Absolutwert, Gleichheit. Das ist der Ungleichheitsoperator. Kleiner, kleiner, gleich, größer, größer, gleich. Und es gibt auch den Typ der 32-Bit-Integer und der heißt dann einfach nur, naja, weil er abgeschnitten ist, dann nur noch Int. Und eben aufpassen, mit welchem Typ Sie arbeiten. Wenn Sie in Integer 2 hoch 32 machen, dann kriegen Sie auch tatsächlich das mathematisch richtige Ergebnis. Wenn Sie im Typ Int 2 hoch 32 hinschreiben, dann kriegen Sie den Wert 0. Das heißt, Sie sollten eigentlich den Typ Int nur dann verwenden, wenn Sie ganz absolut sicher sind, dass Ihre Ergebnisse immer in dem Bereich liegen werden, Ihre Werte immer in dem Bereich liegen werden. Ansonsten empfehle ich Ihnen sehr, eben Integer zu nehmen. Und das ist eben auch ein weiterer Vorteil einer Sprache wie Haskell, die einfach standardmäßig einen Typ bietet, wo Sie sich nicht vorher lange Gedanken drüber machen müssen, ob Sie da an irgendwelche Grenzen kommen, sondern einfach diesen beliebig langen Typ verwenden können. Und Dinge wie gleich und kleiner gleich sind im Allgemeinen überladen. Das heißt, die funktionieren ja für Int, für Integer, aber eben auch für viele andere Typen. Ja? Weil das ist der im Unterschied zur Division of the Reals. Das ist einfach eine Konvention. Man hat sich hier entschlossen, Diff und Mod als Funktionen auf den Integers als Wort auszuschreiben und auf den Reals ist eben das Divisionszeichen. Einfache Funktionsdefinition auf den Integers, die Square-Funktion. Die nimmt einen Integer und nimmt den mal mit sich selbst mal, sprich produziert eben das Quadrat. Und die Definition ist eben so simpel, wie sie nur sein kann. Und an der möchte ich aber jetzt schon mal zeigen, wie wird eigentlich irgendwas ausgewertet in der Sprache. Und das ist auch die Semantik der Sprache. Und die kann man hier sehr schön grafisch zeigen. Wenn ich jetzt einen Term wie Square von 3 auswerten möchte, dann funktioniert das einfach in einer Reihe von Reduktions- oder Auswertungsschritten. Und ich zeige Ihnen das jetzt hier oben und unterstreiche jeweils das Symbol am Kopf des Ausdrucks, der ausgewertet wird. Und eine mögliche Auswertung ist jetzt, dass man sagt, okay, ich werte erstmal das äußere Square aus. Was heißt auswerten? Ich ersetze eben hier in der Definition die formalen Parameter n, der ist nur ein formaler Parameter, der formale Parameter n wird ersetzt durch den aktuellen Parameter Square von 3. Und damit komme ich im nächsten Schritt auf Square von 3 mal Square von 3. Was mache ich jetzt? Naja, jetzt kann ich unabhängig in beiden Teiltermen das auswerten. Beides mal die Square-Funktion. Auswerten heißt eben wieder ersetzen die Square von irgendwas durch irgendwas mal irgendwas. Also ich habe wieder diese Gleichung hier benutzt und habe eben in beiden Teiltermen Square von 3 ersetzt durch 3 mal 3. Ja, Und jetzt kann ich entweder so schrittweise die Multiplikation ausführen. Die Multiplikation ist natürlich was fest Verdrahtetes. Das heißt, da werde ich jetzt nicht wieder Schritt für Schritt irgendwelche Gleichungen anwenden, sondern die kann ich in einem Schritt ausführen und dann kommt eben 81 raus. Das ist eine mögliche Form, eine mögliche Art, diesen Ausdruck Square von 3 auszuwerten. Und das ist auch mehr oder weniger das, was Haskell machen wird. In anderen Programmiersprachen wäre die Auswertungsreihenfolge etwas anders. Die würde nämlich zuerst das Innere hier auswerten. Und das heißt, das Äußere bliebe noch stehen. Das hier würde dann Square von 3 mal 3. Dann würde die 3 mal 3 ausgewertet. Dann habe ich 9. Und erst dann würde ich Square, das äußere Square auswerten und dann 9 mal 9 bekommen. Aber in beiden Fällen, also egal in welcher Reihenfolge Sie jetzt die geschachtelten Funktionen auswerten, kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Wir werden da später nochmal genauer drauf eingehen. Und das Entscheidende ist, dass in beiden Fällen die Auswertung immer nur eine Ersetzung ist von irgendwelchen Funktionsnamen mit aktuellen Parametern und sie ersetzen dann den Funktionsaufruf durch den Körper der Funktion. Das heißt, eine Auswertung eines Haskell-Programms kann man immer betrachten als eine lange Kette von Ersetzungen von Funktionsnamen durch Funktionskörper, wo Sie in die Funktionskörper reinkopiert haben, die aktuellen Parameter. So wie wir es hier an dem kleinen Beispiel gesehen haben. De facto wird das natürlich erheblich intelligenter kompiliert, aber das Entscheidende ist, dass die Sprache eben eine so schöne, einfache Semantik hat, mit der man immer im Kopf arbeiten kann. Das ist also hier die Essenz dieser Folie. Auswertung in Haskell ist immer die schrittweise Anwendung von definierenden Gleichungen, indem man die linke Seite ersetzt durch die rechte Seite. Jetzt können Funktionsdefinitionen müssen nicht einfach nur Gleichungen sein, sondern es können auch bewachte Gleichungen sein, guarded equations. Das macht die Sache ein bisschen kompakter. Das Maximum von 2 Integers. Das ist also die Definition der Max-Funktion. Max nimmt 2 Integers, gibt wieder Integer zurück. Und so sieht die Definition jetzt aus. Also Max von xy, ja, hat 2 definierende Gleichungen und die sind aber mit Wächtern versehen. Das heißt, die erste definierende Gleichung, da haben Sie hinter dem senkrechten Strich den Wächter, der sagt, diese Gleichung gilt nur, darf nur zur Anwendung kommen, wenn eben x größer gleich y ist. Und wenn eben dieser Wächter wahr ist, wenn x größer gleich y ist, naja, dann ist der Wert von Max gerade x. Und in allen anderen Fällen ist der Wert von Max gerade y. Das ist also ein simples Beispiel von guarded equations. Die können aber beliebig lang sein. Sie können also nicht immer nur einen Test hier haben und dann ein otherwise, sondern Sie können dann eine ganze Reihe von Tests haben. Unter den Bedingungen gilt das, unter der nächsten Bedingung gilt das und so weiter. Ja? Nein, das muss da nicht stehen. Wenn Sie also da kommen wir auch, wir sehen gleich ein Beispiel, wo ich das nicht gemacht habe und dann sehen wir, was da die Folgen sind. Sie können, wenn Sie möchten, können Sie genauso gut if-then-else benutzen. Das ist wiederum, würde ich sagen, eine Stilfrage. Manche schwören auf die Guards, weil sie sozusagen die einzelnen Fälle textuell besser separieren. Andere Leute bleiben lieber bei if-then-else. Da habe ich also keine Meinung zu. Frage, gilt diese Eigenschaft hier? Also das ist eine Eigenschaft von der Max-Funktion, und zwar die Assoziativitätseigenschaft, dass das Maximum in der Reihenfolge gebildet dasselbe ist wie das Maximum in der Reihenfolge gebildet. Das wäre also eine typische Frage, die Sie dem Quick-Check-Test stellen könnten. Was meinen Sie? Wer meint, dass es gilt? Ja, sehr schön. Genau. Und jetzt können wir eben auch das nochmal in Quick-Check machen. Müssen wir gerade mal. Und wie hieß das Ding? Wahrscheinlich Prop, Max, Assoc. Ach so, nein. Aus gewissen Namensgründen musste ich das MyMax nennen. Also das Ding heißt, glaube ich, QuickCheck Prop MyMax Assoc. Und dann stehen sie auch wieder ganz unten. Okay, passed 100 Tests. Also ja, die Eigenschaft scheint zu stimmen. Aber wie gesagt, ein Test ist kein Beweis, aber ein Test ist immerhin schon, oder zumindest 100 Tests sind schon mal ein guter Hinweis. Die Funktionen, die wir jetzt gesehen haben, die waren eigentlich alle sehr simpel. Die hatten insbesondere keine Rekursion drin. Hier jetzt das erste Beispiel einer rekursiven Funktion, denn in Haskell, es gibt eben keine Zuweisung oder Schleifen, sondern es wird alles über rekursive Funktionen abgewickelt. Und hier möchte ich jetzt die Funktion x hoch n definieren, also die Potenzfunktion, und zwar auf Integers nur. Und ich möchte aber, die gibt es zwar schon, aber ich möchte sie jetzt eben nochmal selbst definieren, einfach als Beispiel. Und ich möchte nur die Multiplikation verwenden und nicht die Exponentiation. Das ist ja, die will ich ja gerade definieren. Und die Funktion nenne ich jetzt Pau. Und der Kommentar, Sie sehen gerade hier, ganz wichtig, das ist ein Zeichen, das leitet einen Kommentar ein. Einen Kommentar, der nur diese Zeile benutzt. Längere Kommentare sehen wir gleich. Und Pau von xn soll eben die Potenz, die n-te Potenz von x zurückgeben. Pau nimmt also zwei Integers, gibt wieder ein Integer zurück. Ja, wie definiere ich das jetzt? Idealerweise würde ich natürlich gerne sowas schreiben hier. X mal x, Punkt, 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 Punkt mal x und dann darunter irgendwie in Klammern n mal. Aber so eine Programmiersprache gibt es noch nicht, wo Sie sowas hinschreiben können. Das heißt, das muss man jetzt irgendwie in Haskell kodieren. Und das kodiert man eben jetzt rekursiv, und zwar rekursiv über das n. Dass Sie das n eben rekursiv kleiner machen, bis Sie bei 0 angekommen sind. Und da wissen wir natürlich, was die Potenz ist. Und das machen wir jetzt hier in dem Fall mit Guarded Equations, also Pau von xn, zwei Fälle. Erster Fall, wenn n gleich 0 ist, dann ist das Ergebnis einfach 1. Das wissen wir natürlich, jede Zahl hoch 0 ist 1. Basisfall. Wenn es größer als 0 ist, was machen wir dann? Dann wickeln wir eine Multiplikation hier ab, x mal, und zwar x mal der Potenz von x hoch n minus 1. Und das ist die gesamte Definition. Und das ist auch ein Beispiel, wo wir jetzt kein Otherwise haben. Da kommen wir gleich noch drauf, auf die Konsequenzen. Das ist also der Rekursionsfall. Und das ist eine ganz typische rekursive Funktion in Haskell, dass Sie eben einen Parameter haben, den Sie sukzessive verkleinern und dass Sie dann im rekursiven Fall einen rekursiven Aufruf machen auf dem kleineren Parameter und das Ergebnis dann irgendwie noch modifizieren, um dann das Gesamtergebnis zu kriegen. Ja? Da kommen wir gleich drauf, was dann passiert. Da haben wir offensichtlich hier keine Aussage getroffen, was dann passieren soll, und dann wird das Haskell-System sich melden. So können Sie das also alternativ auch schreiben. Das sind, wie gesagt, immer so ein bisschen Variationsmöglichkeiten im Stil. Das ist wahrscheinlich die etwas kompaktere Notation und die erste Zeile hier ist so ein bisschen umständlich. Wohingegen, das ist natürlich hier sehr, sehr sprechend. Und Sie sehen eben, Haskell-Definitionen sind immer Reihen, Sequenzen von irgendwelchen Gleichungen, die immer in der Reihenfolge abgearbeitet werden. Ja? Sie können das auch durch if then else ausdrücken. Wenn es gleich 0 ist, dann 1. Wenn es, ja, aber Sie kriegen mit if then, wenn Sie es mit if then else ausdrücken, dann sind Sie immer gezwungen, den else-Fall hinzuschreiben. Hier haben wir es vermieden, den else-Fall hinzuschreiben. Das heißt, Sie kriegen eine etwas andere Funktion. Gut, und jetzt kommen wir zu einer Beispielauswertung, um einfach zu sehen, wie diese Rekursion funktioniert. Das ist nochmal sind die beiden definierenden Gleichungen. Und jetzt wollen wir auswerten Pau von 2, 3. Ja, Auswertungsstrategie wie vorher. Ich mache immer mit Unterstreichung deutlich, welches Vorkommen einer Funktion ich jetzt gerade reduzieren will. Und da gibt es nur eine Funktion, also will ich die reduzieren, dann gehe ich durch die Gleichungen. Die erste Gleichung passt offensichtlich nicht, weil das zweite Argument nicht null ist. Also müssen wir die zweite Gleichung versuchen. Die zweite Gleichung passt im Prinzip. Da kann irgendein x und irgendein n stehen. Und dann muss man nur noch sicherstellen, dass auch dieser Guard, diese Bedingung x größer 0, dass die auch erfüllt ist, n größer 0, dass die auch erfüllt ist. Und 3 ist natürlich größer 0. Also darf man jetzt diesen Ausdruck ersetzen durch diesen Ausdruck, wobei man natürlich x und n entsprechend ersetzt hat. Ne? Dann bleibt dann also eben stehen 2 mal Pau von 2, 2. Jetzt habe ich auch keine Wahl. Also ich habe deswegen keine Wahl, weil ich habe da zwar ein Multiplikationssymbol, aber das kann ich noch nicht auswerten, weil Multiplikation kann ich erst in dem Augenblick auswerten, wenn beide Argumente wirklich bekannt sind. Da die Multiplikation eben was aus der Hardware benutzt und die Hardware kann braucht die beiden Ergebnisse, wohingegen das zweite Argument von der Multiplikation im Moment noch was Symbolisches, Unausgewertetes ist. Das heißt, das Einzige, was wir hier machen können, ist Pau aufrufen. Okay, rufen Pau auf, gucken wieder, die erste Gleichung passt nicht, die zweite passt, weil 2 größer als 0 ist, also machen wir wieder diese Ersetzung und haben eben Pau von 2, 2 ersetzt durch 2 mal Pau von 2, 1. Und Sie sehen, da war es 3, hier ist es 2, jetzt ist es 1 und nochmal eine Ersetzung nach dem gleichen Muster wird eben jetzt aus 2 hoch 1 wird 2 mal 2 hoch 0. Und jetzt sind wir soweit, jetzt können wir tatsächlich die erste Gleichung anwenden und können dann hier diesen Term, der mit Pau startet, durch 1 ersetzen. Naja, und jetzt haben wir jetzt hat die innere Multiplikation hat beide Argumente, das kann man auswerten, 2, dann hat das beide Argumente, also 4 und dann das beide Argumente und dann 8. Das heißt, solche primitiven Operationen wie Multiplikation oder Addition, die zeige ich dann in der Auswertung nicht mehr Schritt für Schritt, sondern dann, wenn da so ein größerer Ausdruck ist, wo alles ausgewertet worden ist, wo alle Teilausdrücke Zahlen sind, dann fasse ich den einfach in einen zusammen. Gibt es zu dieser Auswertung dieser rekursiven Funktionen noch Fragen zu dieser spezifischen Auswertung? Gut, dann die Frage, die jetzt schon ein oder zweimal aus dem Publikum kam. Was passiert denn jetzt, wenn ich Pau mit einer negativen zweiten Zahl aufrufe? Und da ist die Funktion offensichtlich nicht definiert. Entweder muss es 0 sein oder es muss größer als 0 sein. Und dann wird das Haskell-System auch sagen, Exception, also der Lauf wird abgebrochen, in ihrer Datei, die hieß hier Pau-Demo, in diesem Bereich hier gab es ein non-exhaustive Pattern Matching, also ein unvollständiges Pattern Matching. Das heißt, er hat eben die Funktion Pau versucht auszuwerten und hat keinen Fall gefunden, auf den diese Argumente passen. Und das führt dann zu einem Laufzeitfehler. Und das ist, da gibt es kein allgemeines Rezept, welche Version jetzt besser ist, ob man lieber eine Funktion schreiben sollte, die partiell definiert ist und dann tatsächlich einen Laufzeitfehler liefert. Also das ist diese Version hier. Wenn n eben mit kleiner als 0 aufgerufen wird, dann gibt es einen Laufzeitfehler. Oder sollte man die Version, Sie kommen gleich dran, die Version nehmen, wo ich keinen Test mache, sondern einfach immer nur um 1 runterzähle und dann ist das Ergebnis natürlich, diese Funktion hier würde divergieren. Die würde einfach immer das zweite Argument kleiner, kleiner, kleiner machen und nie zum Ende kommen. Frage. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Augenblick. So. Sie hatten noch eine Frage hier zu der Folie. Welche Klammern? Hier? Ja, ja, die sind notwendig, weil minus, also Ich bin ziemlich sicher, dass sie notwendig sind. Das ist eine Detailfrage, die ich nicht weiß. Es könnte sein, dass minus eins einfach ein lexikalisches Token ist. Dann brauchen Sie sie nicht. Aber vermutlich nicht, sondern ich glaube, minus ist einfach ein Operator. Und wenn Sie das weglassen würden, die Klammern hier, dann würde das wieder so aussehen, als ob Pau drei Argumente kriegt. Zwei, minus und eins. Aber nageln Sie mich nicht darauf fest. Es kann sein, dass für die negativen Zahlen, dass die speziell behandelt werden. Dann nochmal hier eben, das sind die beiden Alternativen, die Sie haben, wenn Sie eine Funktion definieren, die partiell ist, wo es eben für bestimmte Eingabewerte kein Ergebnis gibt. Sie können tatsächlich die Funktion explizit nicht definieren auf den Eingabewerten. Dann kriegen Sie das Verhalten, was Sie auf der vorherigen Folie gesehen haben. Dann kommt also tatsächlich ein Laufzeitfehler und der Benutzer oder Programmierer wird dann genau sehen, ah ja, an der Stelle habe ich eine Funktion aufgerufen, die aber partiell definiert war. Sie können auch sagen, naja, selber schuld, muss er halt drauf aufpassen, soll er nicht machen. Deswegen definiere ich die einfach so wie im zweiten Fall, dann gibt es halt eine Endlosrekursion und dann muss er gucken, wo er bleibt. Das ist beides legitim. Das Entscheidende ist, dass Sie, das sind die beiden Unterschiede. Entweder kriegen Sie eine Exception oder Sie kriegen nicht Terminierung. Und das Entscheidende ist aber in beiden Fällen, dass Sie die Vorbedingungen ganz klar entweder in einem Kommentar oder jetzt direkt aus dem Code entnehmbar dastehen. Dass also nicht ein Benutzer der Funktion sich lange überlegen muss, welche sind jetzt die legalen Werte und welche sind nicht die legalen Werte. In dem Moment, wo er weiß, was die legalen Eingabewerte sind, da muss er natürlich, da ist es legitim, ihm das eine oder andere Verhalten, also Exceptions oder Nichtterminierung zu präsentieren. Und wie kann man eben die Preconditions klar hinschreiben, als Guard, hier habe ich es ganz klar gemacht, oder als Kommentar, oder ich kann es auch per Quick-Check hinschreiben, dass ich eben sage, die Funktion hat die Eigenschaft, dass wenn eine gewisse Eigenschaft P erfüllt ist, dann ist der Aufruf F von X erfüllt. Das heißt, wenn X definiert. Wenn der Parameter X eine gewisse Eigenschaft P hat, dann ist der Aufruf F von X definiert. Und die Frage ist, also das hier ist etwas, was in QuickCheck definiert wird. Sie können also in QuickCheck nicht nur absolute Eigenschaften hinschreiben, wie die Funktion auf dem Parameter X muss dasselbe sein wie die Funktion auf dem Parameter X zum Beispiel, sondern auch bedingte. Falls bestimmte Bedingungen gelten, dann soll was anderes gelten. Denn oft ist es so, dass ihre Eigenschaften nicht universell gelten, sondern nur eben auf bestimmten eingeschränkten Wertebereichen. Und daher stellt QuickCheck diesen Operator bereit und der erlaubt es einem eben Eigenschaften zu schreiben, die bedingt sind. Aber die Frage ist, was ist dieses IsDefined? Das können Sie tatsächlich selbst definieren. Ein möglicher Trick ist der folgende. Sie schreiben einfach die Funktion isDefined als isDefined von irgendeinem Argument y ist dasselbe wie y gleich y. Warum wird das richtige Verhalten zeigen? Gut, wenn y tatsächlich ein definierter Wert ist, also nicht eine Exception auslöst und keine Nichttermination auslöst, dann ist natürlich der Wert gleich sich selbst. Dann wird da true rauskommen. Wohingegen, wenn das Ding nicht terminiert, dann wird auch dieser Test hier nicht terminieren. Und dann wird eben das Quick-Check-System Ihnen einen Fehler melden, wird sagen, ups, jetzt habe ich hier einen Test aufgerufen, der hat nach 10 Sekunden oder wie kein Ergebnis geliefert, da ist vielleicht was faul. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit. Normalerweise ist es am besten, wenn Sie es da als Guard formulieren. Das ist sozusagen das Sprechendste. Weiteres Beispiel für Aufsummierung, ein weiteres Beispiel für rekursive Funktionen, das ist die Funktion SumTo, die möchte die Summe der Zahlen von 0 bis n berechnen. Sie können natürlich auch von 1 bis n berechnen, das ist das Gleiche, aber 0 bis n hat einen kleinen Vorteil von der Programmierung her. Das heißt, Sie möchten eben die Summe n plus n minus 1 plus n minus 2 und so weiter plus 0 berechnen. Und wie machen wir das rekursiv? Also Funktion SumTo nimmt als Argument die Obergrenze. Und wenn die Obergrenze 0 ist, geben wir einfach 0 zurück. Und wenn die Obergrenze n ist, also irgendwas was nicht 0 ist und das n ist größer als 0, also auch hier wieder der Punkt, bei negativen Zahlen wird das nicht funktionieren, dann sagen wir einfach, naja, das ist das n und dann sum von der Rest. Das heißt, ich summiere jetzt genau wie hier in diesem Ausdruck auf, von der Obergrenze beginnend und dann reduziere ich die Obergrenze und gehe immer weiter runter bis nach 0. Und es gibt, Sie könnten natürlich auch die Funktion etwas anders schreiben, dann fangen Sie von unten an und gucken Sie bis nach n, dann brauchen Sie aber wahrscheinlich zwei Parameter. Also hier gibt es verschiedenste Variationsmöglichkeiten. Das ist jetzt nur noch ein weiteres Beispiel. Und ja, was man bei, also bei der Potenzierungsfunktion hat man keine große Wahl, wenn ein negatives Argument auftritt. 2 hoch minus 1 ist einfach kein Integer, das heißt, hier können Sie kein sinnvolles Integer zurückgeben. Hier hätten Sie schon eine Wahl gehabt. Wenn hier die zweite, wenn das Argument n negativ ist, was wäre dann eigentlich ein sinnvoller Rückgabewert? Können Sie machen, das ist aber nicht sozusagen das, was Standard wäre. Wenn Sie die Summe, es soll ja die Summe von 0 bis n gebildet werden. Und was ist eine sinnvolle Definition der Summe von 0 bis minus 1? 0. Was? Nee, also wenn Sie in der Mathematik sich jemals gefragt haben, was die Summe wäre von i gleich 0 bis minus 5 von irgendwas, das ist eine Summe über einen leeren Definition, über einen leeren Summierungsbereich, weil zwischen 0 und minus 5 liegen keine Zahlen und deswegen sollte da einfach 0 rauskommen. Das wäre also eine alternative Definition gewesen. Also die sozusagen, Sie können natürlich Funktionen immer beliebig definieren, aber das wäre die Definition, die mit der Mathematik am nächsten übereinstimmt. Ja? Die dritte Zeile? Die hier? Wie? Ach so, ja, okay. Ja, die könnten Sie auch nach unten stellen, das ist richtig, weil die Zeilen sind gegenseitig, also die Frage war, könnte man die beiden Zeilen auch vertauschen in der Funktionsdefinition? Wie bitte? Die Augenblick, was? Sie wollen die beiden Zeilen vertauschen, oder? Die hier? Achso, die. Richtig, und ich glaube, das ist ein guter Vorschlag. Das wäre also zweite Zeile wäre dann so aus, sum to von n ist gleich 0. Und das wäre der sozusagen Otherwise-Fall. Wenn n nicht größer als 0 ist, dann greift dieser zweite Fall. Das wäre also die zweite Gleichung. Die erste Gleichung wäre eben sum to n, falls n größer als 0 ist gleich. Und dann die Rekursionsgleichung. Und in allen anderen Fällen ist es 0. Das wäre also eine legale Haskell-Definition, das wäre nicht nur legal, sondern das wäre auch eine, die jetzt vollständig alle Fälle abdeckt und genau mit dieser Maßgabe, dass wenn die Zahl eben 0 oder kleiner als 0 ist, dass dann einfach der Wert 0 zurückgegeben wird. Fragen noch? Okay. Dann, wenn wir jetzt testen wollen, ob unsere Funktion das Richtige tut, jetzt Frage ans Publikum, was würden Sie da vorschlagen als Eigenschaft, die Sie gerne hätten? Also das ist unsere Eigenschaft, die von n abhängt, die soll also für alle n gelten. Sum to von n sollte was sein? Hat jemand einen Vorschlag? Und die ist? Das ist schwer, ja. Genau, n Quadrat plus n durch 2 oder n mal n plus 1 halbe. Das heißt, das wäre ein sinnvoller Test. Und das ist genau so ein Beispiel, dass Sie eine Funktion haben, die Sie auf zwei verschiedene Weise schreiben können. Sie haben eine, sagen wir mal, ja, ob das, was jetzt hier naiv und was effizient ist, ist eine andere Frage, aber Sie haben zwei Versionen und Sie wollen einfach testen, ob die beiden Funktionsversionen das Gleiche tun. Und jetzt werden Sie sich fragen, was um Gottes Willen ist dieses Diff in Hochkommata? Das ist eine kleine syntaktische Spezialität von Haskell, die ich später nochmal erwähnen will, aber ich sollte es gleich hier sagen, damit Ihnen klar ist, was das ist. Im Prinzip sind alle Operationen Präfixoperationen. Also alphanumerischen Bezeichner sind Präfixfunktionen. Also diff ist erstmal auch eine Präfixfunktion. Wenn Sie das Ding zu einer Infixfunktion machen wollen, dann brauchen Sie diese Hochkommata draußen herum. Das ist also so ein syntaktischer Schnickschnack. Ja? Genau. Sie dürften also genauso hinschreiben, diff und dann eben die beiden Argumente, n mal n plus 1 und 2. Das ist also völlig äquivalent und das hat so eine gewisse Uniformität, mit wo Sie jetzt immer Funktionen einfach sagen, alle Funktionen sind im Prinzip Präfix, aber es gibt diesen syntaktischen Zucker. Gut. Weitere Fragen? Ach so, ah ja, natürlich, da unsere Funktionsdefinition nicht für den negativen Fall ausgelegt ist, müssen wir diese Eigenschaft jetzt natürlich genauso einschränken. Und das ist natürlich auch, selbst wenn wir die Funktion so definiert hätten, dass sie für den negativen Fall funktioniert, die gaußsche Summenformel funktioniert dann für den negativen Fall nicht. Das ist überhaupt eine interessante Frage, was kommt da raus? Kommt da etwa dann, vielleicht kommt dann das raus, was Sie vorgeschlagen hatten, dass man die negativen Zahlen aufsummiert. Was nehme ich denn? Wenn ich jetzt minus 3 nehme, dann ist minus 3 mal 2, mal minus 2 ist 6, durch 2 ist 3. Das könnte sein, dass es gerade 1 plus 2 ist. Also ich bin nicht sicher, hab mir noch nie überlegt, was die gaußsche Summenformel für negative Zahlen. Machen wir mal mit 5. 5, das wäre minus 5 mal minus 4 sind 20, ist 20 aber durch 2, also ist 10. Ja, also ich habe das Gefühl, die gaußsche Summenformel funktioniert auch für negative Zahlen und dann ist es gerade, wenn Sie die Summen der Zahlen von 0 bis minus n nehmen, dann ist es gerade n minus 1 mal n halbe, glaube ich. Also da verschiebt sich es gerade um 1. Interessant, okay. Aber hier haben wir die Definition hier, da wollen wir es nur für die positiven Zahlen testen und benutzen eben wieder diesen Syntax in dieser Quick-Check-Umgebung, wo wir diesen Pfeil schreiben können. Also das ist wirklich was Quick-Check-Spezifisches, diesen Pfeil hier. Ja, das ist das Entscheidende hier. Eigenschaften können bedingt sein. Und dann sollten wir am Ende noch ein bisschen Abstand nehmen von diesen verschiedensten Beispielen, die wir gesehen haben und uns Rekursions... Ah, das ist eine Frage. Genau, das sagte ich ja gerade. Es ist gerade um 1 verschoben. Aber Sie kriegen, wenn Sie zum Beispiel minus 5 einsetzen, dann kriegen Sie gerade 10 und das ist die Summe von minus 1 bis minus 4. Hoffentlich. Ja, deswegen bedingt das. Wie bitte? Nein, das ist nur was innerhalb von QuickCheck funktioniert. Das ist kein allgemeines Haskell-Konstrukt. Wie das ausgeführt wird, naja, der wird eben immer erstmal die Vorbedingung probieren und wenn die Ja sagt, dann wird er die Nachbedingung die Nachbedingung hier auswerten. Wenn Sie eine Implikation haben wollen in Haskell, dann müssen Sie die selbst schreiben. Das Ding hier ist nicht allgemein verfügbar. Gut, jetzt also Rekursionsschemata. Einfach mal ein bisschen zurück. typisches Rekursionsschema auf den Integers ist, dass sie sagen, was ist der Wert von der Funktion f? Nehmen wir an, der Einfachheit halber, f nimmt nur einen einzelnen Parameter, gibt irgendein Ergebnis. F von 0 ist irgendein Ergebnis e, das ist der Basisfall. Und dann sagen sie eben, naja, f von n, falls n größer 0 ist, ist irgendein Ausdruck, in dem eben f von n minus 1 vorkommt. Und das sind eben der rekursive Aufruf, oder das können auch mehrere rekursive Aufrufe sein. Und das sind Funktionen, die natürlich nur auf den natürlichen Zahlen definiert sind. Und das ist oft bei numerischen Funktionen der Fall, dass man gar nicht den gesamten Bereich abdeckt, zum Beispiel bei der Potenzierung. Und die Idee ist eben hier, der Basisfall sollte so einfach wie möglich sein, deswegen beginnen Sie am besten immer mit 0, weil das der einfachste Fall ist. Viele Leute beginnen mit Angst, mit 1, weil sie denken, die 0 ist was Spezielles, da muss ich aufpassen. Nein, ganz im Gegenteil, die 0 ist meistens das Einfachere, da müssen Sie noch weniger überlegen. Und 1 ergibt sich meistens einfach als Spezialfall dann von dem rekursiven Aufruf, da müssen Sie nichts Spezielles mehr machen. Und natürlich gibt es da verschiedenste Variationen. Es können mehr Parameter sein. Es könnten auch andere Basisfälle sein. Also Sie können natürlich hier sowas wie die zum Beispiel die Fibonacci-Funktion definieren, wo Sie zwei Basisfälle haben, f von 0 und f von 1. Und es können eben auch andere rekursive Aufrufe sein, dass Sie nicht nur von f von n zurückgehen auf f von n minus 1, sondern vielleicht auch von f von n minus 2 oder noch weiter zurück. Aber dann brauchen Sie natürlich entsprechend mehr Basisfälle. Und es kann auch sein, dass es für negative Zahlen funktioniert, aber dann muss natürlich die Rekursion ein bisschen anders aussehen, denn Sie können natürlich bei den negativen Zahlen nicht einfach immer noch weiter runtergehen, sondern dann müssen Sie wahrscheinlich hochzählen und dann irgendwie eine Fallunterscheidung machen. Also dann wird es schwieriger meistens. Und Rekursion im Allgemeinen, nochmal erläutern, was die Idee ist. Man hat ein Problem, was man auf ein kleineres Problem reduziert, indem man zum Beispiel einen Parameter irgendwie erniedrigt, kleiner macht in irgendeiner Art, indem man Pau von xn eben auf Pau von xn minus 1 reduziert. Und irgendwann kommt man natürlich dann auf den Basisfall. Also die Termination ist garantiert, wenn Sie so ein Schema haben. Und dann muss ich natürlich noch sagen, wie kann ich aus den Teillösungen die Gesamtlösung wieder zusammenbauen. Und das ist eine allgemeine Problemlösungsstrategie, das hat jetzt überhaupt nichts mit Haskell zu tun. Das können Sie in jeder Programmiersprache, die rekursive Funktionen erlaubt, anwenden und sollten Sie auch anwenden. Und ich glaube, an der Stelle können wir jetzt auch aufhören. Syntax können wir dann nächstes Mal machen.